have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir aktuell mehrfach pro Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und lieber Julius Schubert, wir hören uns schon wieder back to back. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann mir wenige schönere Dinge vorstellen, als in den Tag zu starten mit einer Podcast-Aufnahme. Mit dir, yes. Wir haben uns gestern erst wiedergehört, aber bei all dem, was aktuell abgeht in den NBA Playoffs, könnte man gefühlt jeden Tag einen Podcast aufnehmen und noch ein YouTube-Video machen, weil es so viel irren Stuff gibt, den man Tag ein, Tag aus besprechen kann. Da ist jetzt auch die heutige vergangene Nacht wieder keine Ausnahme, über die wir auch reden werden heute. Wie geht's dir, mein Bester?
Mir geht's wunderbar. Es geht mir genau gleich wie dir. Ich bin extra früh aufgestanden, um mir das Cavs-Indiana-Game reinzuziehen. Wir haben ausgemacht, dass wir uns die beiden Games von heute Nacht aufteilen, um euch in den Headlines gleich zu Beginn der Folge einen kleinen Überblick verschaffen zu können, was da heute Nacht passiert ist. Ich habe das Gefühl, dein Game war spannender oder zumindest besonderer, interessanter. Aber da kommen wir gleich dazu. Und dann beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Homecourt Advantage. Und es hat mir riesig Spaß gemacht, mich da reinzudenken, reinzufuchsen, reinzuarbeiten. Ich habe Studien gelesen, ich habe Videos mir angeschaut. Ich habe Vorwissen, das ich vom Fußball bereits hatte, weil das da interessanterweise ein sehr ähnliches Thema ist, dass Heimvorteil immer unwichtiger zu werden scheint im Laufe der Jahre. Und das ist ja jetzt etwas, aber mehr dazu, wie gesagt, später, dass in diesen Playoffs aktuell sehr, sehr krass und sehr, sehr auffallend ist. Und da dachten wir uns in alter Double-Step-Back-Manier, ein aktueller Trend in den NBA-Playoffs, der gehört doch dann mal unter die Lupe genommen und vielleicht ein bisschen eingeordnet, was das bedeutet für das Bigger Picture der NBA. Ich habe extrem Bock auf die heutige Folge. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Und ansonsten geht's mir auch super. NBA-Basketball heute und morgen in Aussicht. Am Abend, jeweils um 21.30 Uhr, Klassiker morgen, bei dem die spanische Meisterschaft entweder entschieden wird oder nochmal richtig spannend wird. Generell ein pickepackevolles Wochenende vor der Brust. Und, das ist jetzt ganz kurz noch, ich habe ja im Laufe der Jahre hier in diesem Podcast immer wieder vom Tempel des Clubbings in Balingen gesprochen, vom Top Ten, in dem du ja auch schon das Vergnügen hattest zu sein in einer Nacht, die jetzt inzwischen auch schon ein paar Jährchen zurückliegt. Das Top Ten in Balingen macht wieder auf. Ich weiß es schon durch. Es ist so. Es hat jetzt fast genau ein Jahr geschlossen gehabt, bisschen mehr, aufgrund von rückläufigen Gästezahlen und das Ding lief einfach nicht mehr so wie im Grunde alle Clubs seit Corona. Aber jetzt ist es wieder soweit. Ich über Quellen und über Ecken weiß das schon seit ein paar Wochen. Es ist jetzt seit gestern oder vorgestern ganz offiziell. Ja, 24. Mai sind die Tore des Tempels wieder geöffnet und ich freue mich riesig. Das ist so ein Ding bei mir, so die verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch du, ihr wisst, feiern gehen und tanzen und Club, das ist bei mir wirklich ein richtiges Hobby, kann man das bezeichnen. Und es war die letzten Monate dann schon immer ein Act. Es ist generell zurückgegangen, ich bin nicht mehr so viel feiern gegangen, aber es war halt immer ein extremer Act, extra nach Stuttgart fahren zu müssen, eine Stunde. Und dann natürlich vor allem morgens um 3, 4, 5 wieder eine Stunde zurückfahren zu müssen. Und jetzt ist endlich vor meiner Haustür ein Katzensprung entfernt. Das Top Ten wieder offen. Ich bin super gespannt und die Vorfreude, die steigt jetzt so tagtäglich bis zu diesem sehr nice 24. Mai. Ja, das geht so ab in meinem Leben. Wie sieht's bei dir aus?
Wir kriegen morgen unseren Hund.
Wow.
Das sind sehr, sehr spannende Neuigkeiten morgen.
Nicht ganz so impactful wie das Reopening des Top Ten.
Genau, okay. Genau. Also es wird hier ganz, ganz klar in den Schatten gestellt, aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem mal. Ja, wir holen morgen früh unseren kleinen Dobermann-Welpen ab aus Bayern. Um 10 haben wir Termin, da geht's hier ganz früh los. Die letzten Vorbereitungen sind getroffen, die letzten Bestellungen trudeln jetzt noch ein am heutigen Tag. Mal gucken, wie unsere Luna, unsere Dobermann-Hündin, die wir schon zu Hause haben, das findet, dass sie ab morgen kein Einzelkind mehr ist. Kein verwöhntes Einzelkind. Das wird sehr spannend, aber freuen uns natürlich riesig drauf. Das ist so ein bisschen bei mir die Sache, die jetzt in den letzten Tagen im Kopf rumschwirrt die ganze Zeit. Also 50% Playoffs und 50% vorbereiten und wie kriegen wir den Hund so schnell wie möglich stubenrein und wie kriegen wir das alles hin? Wie sehen die ersten Tage und Wochen aus. Das wird dann natürlich alles sehr stressig mit einem Welpen. Da hat man dann immer mal noch eine Menge andere Sachen im Kopf. Da wird sicherlich die eine oder andere Podcast-Aufnahme in den nächsten Tagen unterbrochen werden müssen, weil die Kleine auf Toilette muss oder was auch immer. Aber sehr exciting times gerade. Wird nicht viel geschlafen in den nächsten Wochen, so wie steht fest, mit ja. Playoff-Basketball und einem Welpen, der wahrscheinlich auch dreimal in der Nacht raus will am Anfang. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Ich freue mich riesig und da verzichtet man noch sehr, sehr gerne auf ein wenig Schlaf.
Also über die Einzelkind-Thematik würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen. Wir sehen es ja hier in diesem Podcast. Ich bin Einzelkind, du nicht. Und also das passt schon. Ist, glaube ich, was Gutes, Geschwister zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ironischerweise, alle Leute, mit denen ich so rede, die Einzelkind sind, sagen, dass sie es sehr, sehr nice finden. Dass sie es sehr, sehr nice finden und sich das gar nicht anders vorstellen könnten. Und alle Leute, mit denen ich rede, die Geschwister haben, und das deckt sich mit meiner eigenen Meinung, sind heilfroh darüber, dass sie Geschwister haben und hätten sich überhaupt nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man ohne Geschwister aufwächst und als Einzelkind. Das ist immer sehr, sehr spannend, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
Ja, es ist ein interessantes Thema. Ich glaube, das ist so ein, du kannst es halt einfach nicht. Klar, du hast es beim Großwerden irgendwo bei Freunden und so immer mal miterlebt, wie es ist, Geschwister zu haben, jetzt aus meiner Sicht. Oder andersrum bei dir, wie es ist, Einzelkind zu sein. Aber du kannst dich da halt überhaupt nicht reinversetzen, wenn du es nicht selber. Das ist für dich so ein großer Teil deiner Identität und deiner Sozialisierung. Das ist, macht Sinn für mich, dass beide Seiten sagen, hey, ich hätte mir das nicht anders vorstellen können. Naja, lass uns reinstarten. Wie gesagt, wir haben die beiden Games von heute Nacht aufgeteilt. Du hast dir OKC gegen Denver angeschaut und darfst mir jetzt gleich erzählen, wie es dazu kommen konnte, dass die Nuggets in Overtime gewonnen haben. Ich habe den Spielstand gesehen, ich weiß, wie es ausgegangen ist. Ich habe auch den Boxscore vorhin einmal kurz überflogen, aber ansonsten habe ich von dem Game noch nichts gesehen. Und andersrum werde ich gleich ein paar Minütchen über Cleveland gegen Indiana von heute Nacht sprechen in unseren Headlines. Und dann geht's los mit dem Hauptthema der Folge. Julius, 113 zu 104 Overtime-Win der Denver Nuggets. Es steht 2-1 in der Serie. Wie konnte es dazu kommen? Was war das für ein Game heute Nacht?
Wenn ich dir sage, dass die Denver Nuggets dieses Spiel gewonnen haben, obwohl Nikola Jokic eines der schlechtesten Playoff-Games seiner Karriere gemacht hat, dann ist wahrscheinlich die erste Reaktion bei vielen, das kann doch nicht wahr sein. Das war das schlechteste True-Shooting, was Jokic jemals in einem Playoff-Game in seiner Karriere aufgelegt hat. Und nicht nur das, es waren auch die meisten Turnover, die er je in einem Playoff-Game in seiner Karriere produziert hat. Die meisten verworfenen Dreier und die zweitmeisten verworfenen Attempts aus dem Feld für ihn. Nikola Jokic beendete diesen absoluten Stinker von Game mit 8 von 25 aus dem Feld, 0 von 10 Dreiern, 16 Rebounds, aber auch 6 Assists, nur bei, wie angesprochen, 8 Turnovern, 20 Punkte standen da am Ende auf dem Konto. Das wäre der offensichtlichste Way to Win gewesen für die Denver Nuggets, dass Nikola Jokic einfach ein absolut grandioses Game hat und der mit Abstand beste Spieler auf dem Parkett ist. Dazu kam es jetzt nicht, was die Sache für die Nuggets entsprechend einigermaßen verkompliziert hat. Der Gameplan sah im Großen und Ganzen folgendermaßen aus. Wir machen ein paar Adjustments im Vergleich zu dieser absoluten Blamage und diesem historischen Blowout von Game 2. Wir brauchen genug Shotmaking von mehreren unserer Spieler, um es zu schaffen, dieses Game irgendwie knapp zu halten, wenn es in das vierte Viertel geht. Und in diesem vierten Viertel, in der Crunch-Time, entsprechend dann auch in der Folge in der Overtime, setzen wir uns durch mit Teambasketball, mit Erfahrung, mit dem Wissen, dass wir schon 100-mal als Team in diesem Kern in genau dieser exakten Situation waren, dass wir genau wissen, worauf es ankommt in einer Verlängerung eines Playoff-Spiels und dass wir einfach da den Vorteil haben gegenüber unserem Gegner. Die Nuggets haben wunderbare Performances bekommen von Michael Porter Jr., der, obwohl er seinen Arm nicht mal hoch bewegen kann, so richtig 5 von 6 Dreier getroffen hat. 7 von 10 aus dem Feld für 21 Punkte. Aaron Gordon. Die Orlando Magic werden nochmal einen kleinen Dankesbrief kriegen in den nächsten Tagen, dass sie den Denver Nuggets damals Aaron Gordon via Trade gegeben haben. 7 von 11 aus dem Feld, 4 von 6 Dreiern. Winning Plays am laufenden Band, 22 Punkte. Jamal Murray, 9 von 19 aus dem Feld, 7 von 8 an der Freiwurflinie, 8 Assists bei nur 2 Turnovern, 27 Zähler gemacht. Und dann bekommst du halt auch von Peyton Watson auf einmal 2 von 3 Dreiern. Und das kann dann halt so ein wenig überdecken, dass Nikola Jokic hier so ein schlechtes Spiel gemacht hat. Die Nuggets 16 von 40 Dreiern getroffen und die Thunder halt entsprechend nur 9 von 35. Und das ist so ein bisschen der Unterschied und Thema, worüber wir auch nachher noch reden werden, wenn wir über den Faktor Homecourt Advantage reden, der jetzt in dem Fall ein Faktor war, in dem anderen Game anscheinend nicht. Der größere Faktor scheint einfach aktuell zu sein, triff deine Dreier deutlich besser als dein Gegner und dann gewinnst du halt auch Basketballspiele und dann sehen halt die 40% und 7 mehr getroffenen Dreier besser aus als die 25,7%, die Oklahoma City Thunder getroffen haben von Downtown. Also Shotmaking, klasse Dreier-Shooting hat Denver in diesem Spiel gehalten. Sie haben ein paar Adjustments gemacht. Man ist wieder mehr zur Zone gegangen als in Spiel 2, wo die Thunder ja ein historisch gutes offensives Spiel gemacht haben. Es war diese Zone, die dann irgendwann von Zone zu Man-to-Man wird in einem bestimmten Punkt im Angriff, die Denver ja schon seit geraumer Zeit relativ gut auspacken kann. Ironischerweise, das war erst das 10. Game in dieser Saison, in dem die Nuggets mehr als 10 Zone Possessions quasi gespielt haben in einem Spiel und 5 dieser 10 kamen jetzt gegen Oklahoma City, Regular Season plus Playoffs. Mhm. Man war besser vorbereitet auf die Help-Defense-Prinzipien, die einem in Spiel 2 noch echt Probleme bereitet haben. Da waren sehr, sehr viele automatische Reads, Skip-Pässe, Weak-Side-Pin-Screens und all solche Faxen dabei, um diese Help-Defense zu schlagen und es dann den Thunder schwierig zu machen, die Closeout zu laufen. Man hat eine Menge Jamal Murray, Nikola Jokic Pick-and-Roll ausgepackt, sehr, sehr viel mehr als in den letzten Spielen, auch sehr viele Inverted-Ball-Screens. Man hat SGA defensiv attackiert, sehr viel mehr als noch in den ersten beiden Spielen der Serie. Man hat DeAndre Jordan komplett draußen gelassen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte es dann auch gestern auf YouTube ein bisschen runtergebrochen, dass die Nuggets dann irgendwie DeAndre Jordan verstecken wollten an Cason Wallace, der dann dreimal hintereinander Pick and Pop gelaufen hat und jedes Mal gescored hat. Man hat Michael Porter Jr. besser versteckt, den die Thunder noch in Spiel 2 gnadenlos attackiert haben, immer und immer wieder. Das heißt, die Adjustments kamen, dann kam, wie gesagt, das Shotmaking, dann hast du Glück irgendwo auch als Faktor mit dabei, dass OKC die Würfe nicht getroffen hat. Und das waren jetzt nicht diese 35 Dreier, die genommen haben, das waren zum Großteil keine contesteten, grandios verteidigten Dreier, mit denen die Nuggets wunderbar leben konnten, sondern da wurden jede Menge freie Dreier daneben gesetzt. SGA 1 von 6 von Downtown, Holmgren 1 von 6, Lu Dort 0 von 4, dann haben wir Wallace, der 0 von 2 traf von Downtown und dann hast du halt so ein paar Faktoren, die dazu führen, dass das talentiertere und bessere Team nicht das Spiel entscheidet und klar macht, bevor wir in die Nähe einer Crunch-Time kommen. Man hat immer wieder auch das Gefühl, dass die Thunder davonpullen können, auch gleich zum ersten Viertel, wo das alles noch sehr, sehr diszipliniert und gut aussah, was OKC gemacht hat. Aber Credit an die Nuggets, sie haben mit Kampf und Hustle und Ehrgeiz und Coaching und Glück und Shotmaking hier es geschafft, in diesem Spiel drin zu bleiben. Und wenn du es, und das ist eine ähnliche Story wie in der Knicks-Celtics-Serie, wenn du es schaffst, dass du als der Underdog und das weniger gute Team hier aber eine Crunch-Time erzwingst, die einigermaßen knapp ist, dann gibst du dir zumindest eine Chance. Und im Gegensatz zu dieser Serie Knicks gegen Celtics, wo das in einer Crunch-Time trotzdem für mich eine komplett offene 50-50-Sache ist, was ja auch schon für den Underdog ein Vorteil ist, weil die Knicks haben keine 50-prozentige Chance an sich, ein Spiel zu gewinnen von Anfang bis Ende, aber sie haben eine 50-prozentige Chance, eine Crunch-Time zu gewinnen. Das heißt, du möchtest es irgendwie in Richtung knappe Crunch-Time schaffen. Und in dieser Serie haben vielleicht die Nuggets in meinen Augen eine 20-prozentige Chance, ein Spiel zu gewinnen von Anfang bis Ende. Aber wenn es dann in eine Crunch-Time geht und das Spiel wirklich auf Messerschneide ist, dann haben die auf einmal eine 60-prozentige Chance, weil man die Erfahrung mitbringt, die organisierte Offense mitbringt, weil man auch klasse gecoacht wird in der Crunch-Time, was man jetzt von den Thunder nicht unbedingt behaupten kann. Und das ist eine von Denvers großen Stärken. Sie haben 4 dieser richtig, richtig super engen Spiele bisher gehabt in diesen Playoffs, 2 in der Clippers-Serie und 2 in der Thunder-Serie jetzt. Und sie haben alle 4 gewonnen. Denver gewinnt Crunch-Time-Spiele. Und die Thunder haben halt auch alles falsch gemacht in der Crunch-Time, in der Overtime, in der Clutch-Time, was man hätte falsch machen können. Das war absolut ridiculous und katastrophal, wie man das strategisch angegangen hat. J-Dub war der beste Thunder-Spieler am offensiven Ende auf dem Parkett. Der hat kaum noch den Ball berührt in der Crunch-Time, weil SGA auf einmal dachte, er müsste in jedem Angriff alles alleine machen, Hero-Ball spielen, was überhaupt nicht funktioniert hat. So viele Possessions waren dabei, wo entweder nicht ein einziger Pass gespielt wurde in dem Angriff oder maximal ein Pass gespielt wurde in dem Angriff. Das sind viel zu viele Panik-Shots gewesen. Das sind viel zu viele nicht organisierte Offense-Angriffe gewesen. Absolut chaotisch, ohne Sinn und Verstand, was OKC gemacht hat. Dann hast du noch Coaching mit dazu, dass Auszeiten nicht genommen werden, dass auf einmal weirde Lineups da auf dem Parkett stehen. Also auch so Coaching-Decisions, die ihn ja auch schon das Spiel 1 gekostet haben. Und dann hast du auf der anderen Seite Denver, die sind ruhig, die wissen, was sie machen. Die haben organisierte Offense. Jamal Murray ist ein Crunch-Time-Performer. Jokic generiert dir offene Würfe in der Crunch-Time. Für Michael Porter Jr., über den du sagen kannst, was du willst, sind die Lights not too bright. Und die Nuggets haben wie ein Team gespielt in dieser Crunch-Time, was Champion ist vor 2 Jahren. Und die Thunder haben in der Crunch-Time gespielt wie ein junges Team, was in diesem Kern gerade mal die 4. Playoff-Serie so zusammenspielt. Und von denen haben sie halt auch eine verloren. Und das ist halt der ganz, ganz große Unterschied. OKC hat in 83% der Minuten geführt bisher in dieser Serie. Denver in 12% und in den anderen 5% war das Spiel tied. OKC ist das klar bessere Team in dieser Serie auf die gesamte Saison gesehen. Und sollten sie diese Serie verlieren, dann müssen wir ein paar ernsthafte Diskussionen führen über dieses Thunder-Team. Sie strugglen bisher, wenn es wirklich darauf ankommt, in den letzten Minuten und wenn man eine einigermaßen fähige Crunch-Time-Offense aufs Parkett gebracht hätte und nicht einfach komplett reingeschissen hätte in den letzten Minuten, dann müsste man ja auch mit 3-0 führen. Das soll jetzt auch nichts wegnehmen, was die Denver Nuggets gemacht haben. Aber OKC hat hier 2 Spiele verloren in dieser Serie, die sie nicht hätten verlieren dürfen. Und jetzt werden wir sehen, woraus dieses Team gemacht ist. SGA hat gegrinst, als er vom Parkett runterging. Ich denke, die Serie ist noch lange nicht entschieden. Aber die Thunder müssen jetzt Spiel 4 gewinnen. Und sie müssen es so gewinnen und angehen, wie sie die ganze Saison über performt haben. Und dürfen jetzt hier nicht in Panik-Mode verfallen. Weil ansonsten können wir hier ganz schnell darüber reden, dass die Nuggets vielleicht mit einem 3-1 zurück nach OKC fahren. Und hier schon für einen kleinen Upset sorgen. Ich bin persönlich geschockt. Ich hätte nicht gedacht, dass nach dieser Masterclass in Game 2 hier Game 3 so offen wird und erst recht nicht, dass Game 3 an die Denver Nuggets geht. Aber da haben die Thunder echt den Vogel komplett abgeschossen am Ende. Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen von wegen 3 Made Baskets in den letzten 9 Minuten. Das kannst du halt dann keinem erzählen. Und dann hast du es halt auch nicht verdient, so ein Game zu gewinnen.
Ich habe gerade den Boxscore nur von der Overtime mir angeschaut Und da waren halt die Thunder 1-7 und die Nuggets 5-7. Und Nikola Jokic, du hast es gerade runtergebrochen, historisch für seine Verhältnisse schlechte Scoring-Effizienz, war halt 2-2 in der Crunch-Time und hat einen weiteren Assist. Also an 3 dieser 5 Körbe war er halt dann mal wieder direkt beteiligt. Auf der anderen Seite, das schockiert mich, die 7 Würfe von OKC, was glaubst du, wer die genommen hat? Nee, warte, ich sag's dir, du kommst sowieso nicht drauf, außer du hast es vielleicht getrackt. Isaiah Hartenstein, 0-3. Chet Holmgren, 1-2. Das war der eine Make. Jalen Williams 0-2. Shai Gilgeous-Alexander hat keinen Wurf genommen und stand die gesamten 5 Minuten der Overtime auf dem Feld. Das kann doch nicht sein. Das darf dir doch nicht passieren. Bei aller Liebe für Isaiah Hartenstein, dass Isaiah Hartenstein 3 deiner 7 Overtime-Würfe nimmt, ist eine Vollkatastrophe. Ja,
Wahnsinn.
Verrückt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir, sobald wir hier mit der Aufnahme durch sind, und du dann ackern und schneiden darfst, damit die Folge morgen früh in den Podcatchern der Leute landet, werde ich mir dieses Game auf jeden Fall noch reinziehen im Nachhinein. Ich bin super gespannt. Dann würde ich sagen, erzähle ich dir jetzt, was bei Cleveland und Indiana abgegangen ist heute Nacht.
Sehr, sehr gerne.
Das ist erstens ein bisschen schneller erzählt und zweitens auch nicht so interessant gewesen. Super Neuigkeiten natürlich für die Cavs, dass Evan Mobley, DeAndre Hunter und Darius Garland zurückgekehrt sind in die Lineup. Garland und Mobley dann natürlich an ihren Stammplätzen in der Starting Five. Beide sahen gut aus. Also Garland sah wirklich, dafür, dass er jetzt auch 2 Wochen kein Basketball gespielt hat und dafür, dass diese C-Verletzung wohl ja doch schlimmer gewesen zu sein scheint, als wir zunächst dachten. Die Stats sehen nicht super aus. Er hat auch nur 25 Minuten gespielt, was aber hauptsächlich daran lag, dass er 3 Fouls hatte im ersten Viertel und dann sein viertes irgendwie so Mitte des zweiten Viertels eingesammelt hat. Also er war einfach sehr viel wegen Foul Trouble auf der Bank. Und weil es dann ja am Ende ein paar Minuten noch Garbage Time gab. 3-11 aus dem Feld in seinen 25 Minuten. Aber du hast einfach gemerkt, dass dieses ganze Team, und da haben wir ja gestern in unserer Aufnahme drüber gesprochen, es war weniger Druck auf Mitchell, der, weiß ich nicht, ob das dann jetzt eine Korrelation tatsächlich war oder vielleicht auch ein bisschen Zufall, der heute zumindest 5 seiner 13 Dreier getroffen hat und generell sich einfach viel, viel leichter getan hat, hat heute wieder eine unglaubliche Performance, 43 Punkte, die aber auch einfach nochmal deutlich effizienter waren als seine 48 in Spiel 2. 9 Rebounds, 5 Assists. Mitchell war immer noch der Main Guy, gerade weil eben auch Garland mit Foul Trouble so viel auf der Bank sitzen musste. Und er war auch immer noch der beste Spieler dieses Teams, aber es war weniger Druck auf seinen Schultern. Das hast du in Spiel 2 gemerkt, dass ohne Mobley, ohne Garland. Und er hat es ja dann sogar noch fast geschafft, sie zum Sieg zu hieven im Alleingang. Aber das war ein anderer Mitchell heute. Das war ein Mitchell mit weniger Aufmerksamkeit der Defense auf ihm, mit mehr Freiräume, mit einem guten Zusammenspiel mit Garland. Wie gesagt, Garland sah körperlich, fand ich, gut aus, spritzig aus. Mobley sah super aus, defensiv, offensiv. 3 Steals, 3 Blocks, 13 Rebounds, 18 Punkte gemacht, die einigermaßen effizient waren. 35 Minuten gespielt, wie gesagt, trotz Garbage Time am Ende. Also die Cavs waren back, kann man sagen. Vielleicht bis auf Ty Jerome, der weiterhin wahnsinnig struggled in dieser Serie. Der war heute 1-8 aus dem Feld und hat nur 13 Minuten gespielt, obwohl Garland so viel Foul Trouble hatte. Das fand ich schon ein bisschen bezeichnend. Aber auch da die Bankrotation, auch da haben wir drüber gesprochen gestern. Das rückt einfach alles wieder so in seinen richtigen Platz. Wenn du nicht als Dean Wade starten musst, sondern von der Bank kommen kannst. Wenn du nicht als Ty Jerome starten musst und von der Bank kommen kannst und ja trotzdem kein geiles Spiel gemacht hast. Wenn die Andre Hunter wieder in diese Sixth-Man-Rolle reinrutschen kann und dem ein bisschen Creation abnehmen kann. Das hat schon alles wahnsinnig viel Sinn gemacht und unterm Strich muss man sagen, dann sind die Cavs in Vollbesetzung halt einfach das deutlich bessere Team und das hat sich, finde ich, heute Nacht gezeigt. Man sagt immer, Basketball ist das Spiel der Runs. Das war sehr, sehr krass der Fall in diesem Game. 11-0 Start von den Cavs, später dann 16-4. Dann aber ein 10-0 Run der Pacers, die bis zum Ende dieses ersten Viertels dann sogar ausgleichen konnten. Das war insgesamt ein 22-7 Run. Dann wieder ein 17-2 Run der Cavs. Und dann im dritten Viertel sogar nochmal ein Run der Pacers, wo man sich dann kurz gefragt hat, wird das Ding vielleicht doch nochmal eng? Sie sind nochmal auf, zuerst sind sie auf 15 nochmal rangekommen und dann glaube ich sogar nochmal näher rangekommen. Aber im Endeffekt hat es dann nicht mehr gereicht und ich war vor allem defensiv von den Cavaliers beeindruckt, was für Adjustments sie gefunden haben. Generell an beiden Enden des Parketts, sie haben die offensiven Bretter dominiert. Das waren irgendwie zu einem Zeitpunkt, in der ersten Halbzeit waren es 21 Second Chance Points, was dann halt genau die 21 Punkte waren, die man geführt hat zur Halbzeit. Sie haben defensiv eine Zone ausgepackt, aber eine wahnsinnig variable Zone mit zunächst war dann Strews so an der Spitze der Zone und hat eben Halliburton verteidigt, also fast schon so eine Art Box in One. Dann ist es gegen Ende aber wieder zurückrotiert in eine normale 2-3-Zone. Du hattest phasenweise Mobley vorne an der Zone, was dann der Sinn war und das auch gut funktioniert hat, für Halliburton, der den Ball gebracht hat, die Passing Lanes und die Sicht zu versperren. Das hast jetzt weder du gesehen noch die Zuhörer, aber ich habe gerade Mobley imitiert, wie er seine Arme auf beiden Seiten ausstreckt und die Passing Lanes zumacht. Das sah wahrscheinlich gerade nicht ganz so elegant aus, wie es bei Evan aussah heute Nacht. Und das hat dazu geführt, dass die Pacers, und diese Zone haben wir vor allem im zweiten und im dritten Viertel gesehen, also in den Phasen, in denen die Cavs das Ding zugemacht haben, mehr oder weniger. Halliburton hat super gestruggelt, hat am Ende zwar 5 Assists aufgelegt, hatte aber auch 3 Turnover und war nur 2 von 8 aus dem Feld. Siakam hat gestruggelt, war am Ende Topscorer der Pacers. Nee, stimmt nicht, Entschuldigung. Mathurin 23 von der Bank. Siakam hatte 18 Punkte. Die ersten 6 Punkte oder so von den Pacers kamen allesamt von der Freiwurflinie von Miles Turner. Also da lief offensiv so wenig zusammen und das hatte, glaube ich, wirklich viel mit der Cleveland Defense zu tun, mit dieser Zone, generell mit der Aktivität und damit natürlich, dass Mobley zurückgekehrt ist in die Lineup. Das war schon, auch wenn das Spiel über Phasen dann doch eng war und lange nicht ganz klar war, dass die Cavs das ziehen würden, aber im Großen und Ganzen war das schon ein ziemlich beeindruckendes Spiel, was mich optimistisch sein lässt, dass die Cavs hier vielleicht sogar das zweite in Indianapolis jetzt auch gewinnen, aber dass sie definitiv nochmal so richtig in diese Serie zurückkommen. Und das stand ja sehr in Frage mit Garland und Mobley und Hunter in der Schwebe verletzungsbedingt mit den starken Pacers aus den ersten beiden Spielen. Ja, sieht jetzt wieder deutlich rosiger aus, die Welt in Cleveland, Ohio.
Ich werde es mir dann noch reinziehen Richtung heute Nachmittag. Ich kann mir halt auch wirklich vorstellen, dass es gar nicht mal zwangsweise nötig ist, dass gerade Darius Garland bei 100% ist oder jetzt herausragenden Basketball spielt, aber einfach die Kettenreaktion, die dadurch ausgelöst wird, die Entlastung für einen Donovan Mitchell entsprechend größer wird. Das scheint ja auch irgendwo so eingetroffen zu sein. Und wenn jetzt die Cavaliers ihre Main Guys zurückbekommen und das jetzt nicht dann noch irgendwie wieder schief geht, dass es jetzt vielleicht doch irgendwie heißt, dass Garland jetzt wieder Zeit verpasst oder so, sondern sollten die jetzt auch für den Rest der Serie am Start sein und sich auch weiter gut entwickeln, dann ist das hier, glaube ich, noch nicht entschieden, gerade und auch in Bezug auf das Hauptthema der heutigen Folge, dass jetzt die Pacers Spiel 4 zu Hause immer noch den Homecourt Advantage haben. Das muss jetzt nicht zwangsweise allzu viel bedeuten. In dieser speziellen Cavaliers-Pacers-Serie hat ja auch immer das Auswärtsteam bisher das Spiel für sich entschieden. Also es würde mich absolut nicht wundern, wenn die Cavaliers mit voller Kapelle auch Spiel 4 dann für sich entscheiden werden. Und dann geht's halt mit einem 2-2 zurück nach Cleveland. Die Cavaliers sind das bessere Team in Bestbesetzung. Und wenn sie die jetzt haben und nichts Großes, Außergewöhnliches passiert, dann könnte das schon noch eine echt spannende und hart umkämpfte Serie werden im weiteren Verlauf. Generell alle 4 Serien werden wahnsinnig spannend. Ich glaube, die OKC gegen Denver Serie ist jetzt nochmal deutlich spannender geworden, dadurch, dass die Nuggets führen. Ich denke, wenn es jetzt so ein Blowout-Win der Thunder gewesen wäre und die jetzt mit 2-1 führen würden, dann wäre das vielleicht nicht ganz so spannend geworden, wie es jetzt wird. Durch den Cavaliers-Win ist natürlich diese Serie auch nochmal sehr, sehr viel spannender geworden. Heute Abend spielen die Celtics gegen die Nix, wenn diese Folge droppt, dann wissen wir und die Hörerinnen und Hörer bereits, wie das ausging, aber durch einen, da ist die Frage, wer da gewinnen muss, damit die Serie spannender wird, ob die Serie spannender wird, wenn die Nix auch noch Spiel 3 gewinnen oder ob die Serie spannender wird, wenn die Celtics den Anschluss holen. Wahrscheinlich ein Celtics-Sieg würde das nochmal sehr, sehr viel spannender machen. Und die letzte Serie, Wolves gegen Warriors, die ist ja auch relativ spannend. Selbst ohne Stephen Curry, also alle 4 Serien. Extrem unvorhersehbar, generell extremst unvorhersehbare Playoffs. Was man, ich habe gestern ein Video gemacht über die Thunder, das hieß kurz mal die Muskeln angespannt, weil das war der Vibe von Game 2 und sie haben halt ein perfektes Spiel gespielt und dann ist Spiel 3 auf einmal und die verlieren das Ding. Es ist wirklich absolut nicht vorhersehbar, egal was passiert, man kann es irgendwie erklären, man kann es irgendwie nicht erklären. In gewissen anderen Teilen will mal wissen, wer jetzt hier prediction-mäßig bis hier an diesen Playoffs einen guten Job gemacht hat. Ich kenne niemanden. Es ist wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich verrückt.
Gut, dann lass uns zum Hauptsegment der heutigen Folge kommen. Wir wollen uns mit dem Thema Heimvorteil auseinandersetzen. Und ich habe das jetzt kürzlich erst gemerkt. Ich war ja in Hamburg für unsere vorletzte Aufnahme einer Supporter-Folge und da hatte ich eben diesen Heimvorteil nicht bei meiner Aufnahme. Hier mein schönes Setup auf meinem Schreibtisch in der heimischen Wohnung und das war fast schon der dramatischste Faktor, ich hatte keinen Holy dabei. Und jetzt bin ich zurück in den eigenen 4 Wänden und habe nicht vergessen, mir Holy einzupacken in meinen Koffer nach Hamburg und habe einen Frosty Fox mit Eisbonbon-Geschmack hier neben mir stehen und kann wieder meine Top-Performance abliefern oder eben auch nicht, je nachdem, was wir im Laufe der Folge zum Thema Heimvorteil herausarbeiten. Welchen Holy-Geschmack hast du heute als treuen Begleiter während der Aufnahme an deiner Seite?
Erstmal habe ich überhaupt jetzt noch welchen hier. Und zwar ist es der Lions Lemonade. Ich hatte gestern kurz mein Ranking preisgegeben und da ist der Lions Lemonade natürlich auch mit dabei. Der neigt sich dem Ende zu schon. Ich werde jetzt den Kollegen von Holy, wenn jetzt dann Montag ansteht und die wieder im Office sind, werden die eine WhatsApp von mir bekommen. Und da werde ich dann ganz freundlich fragen, ob es mir mal wieder eine Portion Lions Lemonade und bei der Gelegenheit vielleicht auch noch den ein oder anderen Flavor nochmal zuschicken können, weil mein Vorrat sich ziemlich neigt, weil ich aktuell 3 bis 4 Holys am Tag trinke, gleich früh zum Aufstehen, dann zum Arbeiten, dann Richtung Nachmittags, dieses Nachmittagsloch, wenn man nicht viel geschlafen hat und dann abends, um dann nochmal ein bisschen produktiv zu sein. Also Holy, aktuell trinke ich sehr viel mehr Holy als zur Regular Season, einfach weil die Playoff-Zeit so anstrengend ist. Wir müssen hier nicht allzu viele Worte verlieren. Ihr kennt's, wir haben in der letzten Folge schon kurz drüber geredet. Holy, die besten Softdrinks im Game. Kein Zucker, kein Chemie, kein Bullshit. Lecker in unseren Augen auf jeden Fall. Preisgünstig, darüber lässt sich nicht streiten. Gut für die Umwelt, weil Verpackungsmüll eingespart wird. Wir haben 2 Rabattcodes für euch. Einmal für Neukunden. Ihr könnt mit dem Code DS5, also großes D, großes S und 5, 5 Euro auf eure erste Bestellung sparen. Und Bestandskunden können ab ihrer zweiten Bestellung 10% mit dem Code DS, also großes D, großes S sparen für Neukunden. Gönnt euch das Starter-Set Deluxe, da könnt ihr einmal querbeet durchprobieren und wisst dann, was ihr geil findet und wovon ihr vielleicht mehr wollt. Und für Bestandskunden, die Mix-and-Match-Aktion ist eine ziemlich coole Sache. Je mehr Tabs ihr kauft, desto mehr Prozent könnt ihr sparen. Es gibt auch wieder neue Aktionen. Einmal im Monat kommt irgendwie ein neuer Flavor von irgendwas raus. Gibt's eine neue Aktion, jetzt war ja erst der 4. Geburtstag, da hat sich Holy auch jede Menge einfallen lassen, also ja, bleibt da auch gerne up to date. Link und Rabatt kurz unten in der Folgenbeschreibung und dann hätte ich gesagt, starten wir rein mit dem Hauptthema der heutigen Folge. Wir haben es schon so ein bisschen angerissen vorhin, heute Nacht war auch wieder ein gutes Beispiel, weil ein Team, was zu Hause spielen durfte, hat gewonnen und das waren die Denver Nuggets und ein anderes Team, was zu Hause spielen durfte, hat verloren. Und dieser 50-50-Trend ist etwas, was sich in diesen Playoffs beobachten lässt und auch in dieser zweiten Runde speziell sich beobachten lässt. Wir überlegen uns ja immer schöne Bigger Picture-Themen anhand von aktuellen Geschehnissen. Und wenn wir jetzt natürlich gerade zu einer zweiten Runde, wo alle 4 Auswärtsteams Game 1 gewonnen haben, wenn sich da natürlich so eine Gelegenheit bietet, dann nutzen wir es natürlich auch und reden jetzt einfach mal in der heutigen Folge darüber, ob es überhaupt noch so etwas wie einen Heimvorteil in der NBA gibt. Heimteams stehen bei 28 Siegen und 25 Niederlagen bisher in den Playoffs, also hauchdünn bei einer Siegquote, Siegwahrscheinlichkeit von über 50%, was ja vermuten lässt, kleine Sample Size natürlich, dass es jetzt zumindest in diesen Playoffs nicht unbedingt so etwas wie einen Heimvorteil zu geben scheint. Und wir sind mal so ein bisschen in die Vergangenheit gegangen, haben uns ein wenig die Trends angeschaut, wie sich das im Verlauf der Jahre vielleicht entwickelt hat und haben uns dann natürlich auch entsprechend im zweiten Schritt Gedanken gemacht, womit das zu tun haben könnte. Ist das hier alles nur ein Zufall? Lässt sich das irgendwie erklären, dass es vielleicht nicht mehr so etwas wie einen großen Heimvorteil zu geben scheint? Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da beide für uns rausgearbeitet haben und dann uns zusammen hier auch erarbeiten in den nächsten Minuten und Stunden.
Ich bin auch super gespannt, wirklich. Wir haben gerade im Off schon besprochen. Wir haben natürlich den gleichen Artikel von The Athletic von Mike Volkanov gelesen, den der vor 1 oder 2 Tagen rausgebracht hat, indem er sich mit genau diesem Thema beschäftigt. Und da wird auch auf den ein oder anderen Punkt eingegangen. Ich habe mich wirklich viel beschäftigt jetzt mit dem Thema. Ich habe es im Intro schon ein bisschen angerissen. Ich denke mal, du auch. Bin super gespannt, was wir da jetzt rausgearbeitet haben. Vieles wird sich vermutlich decken, vielleicht aber auch das ein oder andere, was der jeweils andere jetzt hier nicht so auf dem Schirm hat. Volkanov beschreibt in diesem Artikel, dass in den Playoffs in 56 der ersten 78 NBA-Saisons lag die Winning Percentage für Heimteams in den Playoffs bei mindestens 60%. Und inzwischen ist das aber eher eine Ausnahme. Also seit 2018, da war nämlich das letzte Jahr, dass die Winning Percentage für Heimteams diese 60%-Marke geknackt hat. Also es ist ein ganz klarer Trend. Und insbesondere geht er dann auch auf Game 7s ein. Und das finde ich super interessant. Das hatte ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm. Man hatte auf dem Schirm in den letzten Jahren, gerade jetzt natürlich mit den Rockets und Warriors, bei denen das ja, glaube ich, dreimal sogar passiert ist, oder mindestens zweimal auf jeden Fall, dass die Warriors auswärts in Houston Game 7 gewonnen haben, unter anderem vor wenigen Tagen zum Ende dieser ersten Runde. In den ersten 73 NBA-Saisons haben Heimteams 79% ihrer Game 7s gewonnen. Und seit 2021 ist die Bilanz 5-10 aus Sicht der Heimteams in Game 7s. Das ist etwas, was wir jetzt hier im Laufe der Folge, oder ich zumindest, jetzt nicht wahnsinnig ranziehen, irgendwie, ja, guck mal hier, 10 von 15, weil das einfach eine kleine Sample Size ist. Also da gibt es viel bessere Daten, die sich auf ganze Saisons, auf ganze Dekaden, da komme ich gleich noch dazu, wenn wir diese Entwicklung skizzieren können in den letzten Jahren. Da ist es einfach nicht sonderlich sinnvoll, sich statistisch allzu sehr auf diese Game 7s zu fokussieren. Aber fand ich trotzdem super interessanten Fakt, dass es wohl auch in diesen allergrößten Szenarien, und das ist ja auch immer der, du möchtest diesen Top 4 Seed, du möchtest einen möglichst guten Record als Number 1 Seed oder 2 Seed, um dann eventuell auch in den Finals Homecourt Advantage zu haben. Und es wird immer so hochkristallisiert als das große Ding, du möchtest unbedingt Game 7 zu Hause haben. Aber siehe da, zumindest in den letzten 4-5 Jahren, ist das aktuell überhaupt gar kein Vorteil, dieses Game 7 zu Hause zu haben, was ich super interessant finde, darüber nachzudenken.
Ja, zumal ja in vielen Fällen das Team auch zu Hause dieses Game 7 hat, was ja an sich das bessere Team sein sollte,
ja,
was in der regulären Saison den höheren Seed und sich damit halt dieses Heimrecht in Spiel 7 verdient hat. Und dass es dann trotzdem so ist, dass man nur ein Drittel dieser Spiele seit 2021 gewinnen konnte, das macht das ja noch mal verrückter. Dass das ja in der Regel auch das Team ist, was an sich in einigen Fällen auch besser sein sollte als das andere. Aber sehr, sehr verrückte Statistik. Und natürlich müssen wir hier auch aufpassen, wir reden jetzt hier gerade über einen Playoff-Run, in dem das jetzt ziemlich krass gerade ist mit den Siegen von Auswärtsteams, auch gerade in dieser zweiten Runde und gerade was das Game 7 angeht, das ist eine kleine Sample, wie du gerade schon runtergebrochen hast, aber du hast gerade schon ein bisschen angeteasert, dass es da andere schöne Statistiken auch gibt, die sich über einen längeren Zeitraum zusammengetragen haben. Was hast du denn da so rausgefunden?
Naja, die beste und plakativste und wahrscheinlich aussagekräftigste Statistik, da beziehen wir uns jetzt auf Regular Season. Also du hast völlig recht, es ist sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten. Die Winning Percentage von Heimteams in den Playoffs oder auch von Game 7s oder so, dadurch, dass in der Regel ja das bessere Team, zumindest auf dem Papier, den Heimvorteil hat, darf man das nicht so für bare Münze nehmen. Das ist ja dann natürlich sehr verfälscht statistisch, rein empirisch gesehen, weil du ja erwartest ja, dass das bessere Team gewinnt, unabhängig davon, wo das Spiel gespielt wird. In der Regular Season habe ich eine Statistik gefunden, die per Dekade die Winning Percentage von Heimteams skizziert. Und da, mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. In den 40er Jahren, als es noch nicht mal offiziell die NBA war, sondern die, wie hießen das, BAA früher, 72% der Heimteams haben gewonnen. In den 50ern 69%. In den 60ern 61%, das war dann schon der erste große Drop-off, hat sich dann aber wieder ein bisschen gesteigert und stabilisiert. Also 70er, 80er waren wir bei 64% und 65%. In den 90ern ging es dann wieder runter auf 61%. In den 2000ern 60%. In den 2010ern waren wir dann erstmals bei 59% unter diesen 60. Und in den 2020ern, und da ist natürlich die Bubble-Saison rausgerechnet, weil es da ja, also da ist die Bubble-Saison, glaube ich, sogar ganz rausgerechnet, weil es halt gegen Ende keinen Heimvorteil mehr gab und vor allem natürlich nicht in den Playoffs. In den 2020er Jahren sind wir bei 55% nur noch der Spiele, die das Heimteam gewinnt. Ja, also wie gesagt, mehr braucht man ja eigentlich fast schon nicht dazu sagen, um statistisch zu belegen, dass dieser Trend, der jetzt natürlich, wie du auch völlig richtig sagst, den wir nicht überbewerten dürfen in diesen aktuellen Playoffs, weil das jetzt einfach gerade sehr krass ist. Ich habe gerade nochmal ausgerechnet, wir haben gesagt 28-25, das ist eine Winning Percentage von 53% aktuell für Heimteams. Aber allein, dass Jahr für Jahr und Dekade für Dekade in den Regular Season Sample Sizes diese dieser Heimvorteil immer weiter runtergegangen ist. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch aus dem Fußball kenne. Ich habe mich da vor ein, zwei Jahren mal im Fußball mit beschäftigt. Das ist genau der gleiche Trend. Also wirklich fast sogar die gleichen Zahlen. Im Fußball war immer so eine Faustregel bis in die 80er, 90er Jahre hinein, dass Heimteams mehr als 60% ihrer Spiele gewinnen. Und dieser Trend ist immer, immer weiter zurückgegangen. Und im Fußball sind wir inzwischen sogar bei noch knapper über 50% als diese 55% der Regular Season, was jetzt die aktuellste Zahl war, die ich gefunden habe. Und wenn man sich verschiedene Studien und Erklärversuche anschaut, bin ich am Ende auf drei große Faktoren gekommen, die man so als Gründe für diesen Trend und als Gründe dafür, dass der Heimvorteil tendenziell immer weniger wichtig zu sein scheint, rausarbeiten oder plakativ darstellen.
Sportübergreifend oder jetzt wieder auf NBA?
Nee, jetzt wieder speziell Basketball. Auf Basketball gezogen. Aber ich denke mal, dass viele dieser Sachen sich auch auf zum Beispiel den Fußball übertragen lassen. Also ich denke, das sind ähnliche Faktoren. Aber im Basketball haben wir, und da bin ich sicher, wirst du auch drauf gestoßen sein in deiner Recherche, haben wir natürlich einen ganz besonderen Trend der letzten Jahre, der da Einfluss nimmt auf diese Geschichten.
Ja, und auch das ist ja was, was wir jetzt in unseren Headlines, speziell ich, mit drin hatten, dass die Nuggets ihre Dreier besser getroffen haben als die Oklahoma City Thunder, ist der große Hauptgrund gewesen, warum sie dieses Spiel gewinnen konnten. Und dass die Celtics ihre Dreier bisher überhaupt nicht treffen und die Knicks ihre Dreier besser treffen als sie, ist einer der Hauptgründe, dass diese Serie so steht, wie sie steht. Also wie Teams Dreier treffen, scheint aktuell der größte Swing-Faktor zu sein, der darüber entscheidet, wer die Spiele gewinnt. Und auch das macht es so schwer, in diesen Playoffs und generell in der aktuellen NBA zu tippen, wie Spiele ausgehen, wie Serien ausgehen, weil es ist eine Miss-or-Make-League und es gibt Abende, da trifft das bessere Team überhaupt nichts und das andere Team läuft komplett heiß und es kann mal so und mal so ausgehen und dann enden diese Spiele in vielen Fällen halt so, wie sie enden, aufgrund der Diskrepanz beim Dreier-Shooting. Bevor wir aber dazu kommen, ich finde gerade diesen Fußballvergleich ziemlich cool, weil da gab es ja auch explizit vor ein paar Jahren eine große Regeländerung in der Champions League, die so ein wenig darauf eingewirkt hat, dass der Heimvorteil bzw. der Auswärtsnachteil nicht mehr so groß ist im modernen Fußball, wie er vor 30, 40 Jahren war. Ich persönlich habe nicht mehr wirklich viel mit Fußball am Hut. Ich weiß gar nicht mal unbedingt, wie es aktuell so ist mit dieser, okay, Auswärtstore zählen nicht mehr. Das, seitdem es diese Regel gibt, beziehungsweise schon in den Jahren davor, aber seitdem es diese Regel gibt, habe ich, weiß nicht, ein Champions League Spiel geguckt, insgesamt, höchstens. Das heißt, das, was ich noch kenne aus der Zeit, wo ich wirklich jedes Bayern-Spiel verfolgt habe und extrem drin war, im europäischen Fußball kannte ich nur diese Auswärtstorregel, wo quasi Auswärtstore zählen mehr und da musste man halt immer schon rechnen und gucken, okay, gut, wenn jetzt du hast das Rückspiel, hast du dann meinetwegen zu Hause, das weiß ich nicht, wie das aktuell ist, ob sie das auch geändert haben, aber ist es noch so, dass im Achtelfinale der Gruppenerste das Rückspiel zu Hause hat?
Nee. Aber war das früher so?
Das war früher so. Du hast die ganzen Gruppenersten und Gruppenzweiten im Topf gehabt fürs Achtelfinale.
Ja, okay.
Und es war immer so, dass der Erste hatte das Heimspiel zu Hause. Und ich weiß noch, ich habe meinen Dad, da war ich 10 oder so, gefragt, so warum das so ist. Naja, du willst halt als du willst das Heimspiel im Rückspiel haben, mit deinen Fans im Rücken, mit dem Heimvorteil in dem Spiel, in dem sich das Ding am Ende entscheidet. Das willst du zu Hause haben. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter und da musste man schon so ein bisschen rechnen, weil wenn man dann Fan des Teams, oder in meinem Fall, ich war dann häufig Fan des Teams, was in dem Topf der Erstplatzierten drin war, von den Bayern. Das heißt, die Bayern hatten regelmäßig im Achtelfinale das Auswärtsspiel zuerst und dann kriegst du da, dann, weiß nicht, schießt du vielleicht da kein Tor oder dann geht's 1-1 aus und wenn es dann 1-1 steht, wenn du auswärts ein 1-1 geholt hast, klar kann man dann sagen, ja gut, auswärts ein Unentschieden, das heißt, du musst zu Hause nur gewinnen, aber reicht dann am Ende ein Auswärtstor und dann hast du dann das Heimspiel im Rückspiel und dann schießt der Gegner 2 Tore oder so und dann musst du schon rechnen, okay, dann reicht den Bayern ja schon mal kein 2-2 mehr, sondern dann müssen die Bayern jetzt 3 machen, um hier das Ding zu gewinnen und dann kommst du irgendwann in Rechnung, wo es dann Richtung Spielende, Richtung Verlängerung. Wenn der Gegner eins schießt, brauchen wir zwei, um das Ding jetzt noch zu gewinnen. Und das war ja immer schon eine ziemlich große Rechnerei. Und richtigerweise hat dann die UEFA das irgendwann auch abgeschafft, diese Auswärtstorregel, weil der Nachteil, den du als Auswärtsteam hast, ist einfach nicht mehr so groß heutzutage, wie das der Fall war zu der Zeit, wo diese Regel eingeführt wurde und wo diese Regel halt auch ihre Daseinsberechtigung hatte. Wollen wir kurz über diese Faktoren vielleicht reden? Oder wollen wir zurück zu dieser Dreierdebatte gehen und danach dann über diese kleineren Faktoren vielleicht reden, die sich dann auch decken mit dem Fußballsport beispielsweise?
Lass uns gerne kurz vorher über diese kleineren Faktoren, beziehungsweise vor allem den einen Faktor, den das ausmacht, weil, und da habe ich auch Statistiken zu gefunden, speziell im Basketball, und das kann ich jetzt aus dem Fußball nicht gesichert sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass der Einfluss, der reine Einfluss von Fans und von dem, was wir als Heimvorteil jetzt vielleicht gerne stigmatisieren, irgendwo unterbewusst, dass die Halle laut ist, dass gebuht wird, wenn der Gegner am Ball ist, dass die Fans ausrasten, wenn da was passiert. Das ist über die Jahre nicht so wirklich weniger geworden tatsächlich. Also ich habe Statistiken gefunden, die gesagt haben, es besteht eine klare Korrelation aus Attendance, also die Anzahl der Zuschauer, die Spiel für Spiel da sind, und Winning Percentage für das Heimteam. Es besteht zum Beispiel, und das können wir in der NBA nachvollziehen, seit der Tracking-Ära, also seit der Saison 2013-14, treffen in den Playoffs Heimteams 38,8% ihrer offenen Dreier, Auswärtsteams nur 37,7% ihrer offenen Dreier. Also es hat zum Beispiel auch auf, ob das dann jetzt Druck ist oder Ablenkung von den Rängen oder was auch immer, es hat sowohl auf die Freiwurfquote als auch auf die offene Dreierquote als auch auf die Win-Percentage. Fans haben auch heute noch einen signifikanten Einfluss auf die Performance von Heim- und Auswärtsteams. Das kann man schon so sagen. Der Hintergrund hat sich deutlich geändert und das war auch der Hauptgrund für die Diskussion damals, weil als die Auswärtstorregel im Fußball in der Champions League abgeschafft wurde. Du hast übrigens recht, ich habe gerade geguckt, der Modus der Champions League hat sich ja seit diesem Jahr geändert. Es ist nicht mehr dieses klassische, man hat Vierergruppen und dann kommen die Gruppen Ersten in den Topf und die Gruppen Zweiten, sondern es gibt jetzt eine Liga mit einem Seeding-System, wie wir das fast schon aus der NBA kennen.
Ich habe 0,0 davon mitbekommen. 0,0.
Sehr gut.
Du könntest mir sonst was erzählen, dass sie die Champions League abgeschafft haben und es gibt jetzt eine komplett neue Liga. Absolut gar keine Ahnung. Ich habe mitbekommen, dass jetzt ein ziemlich wildes Game war im Halbfinale
Barca
zwischen Inter und Barca. Und ich habe mitbekommen, dass das Finale in München ist, Ende Mai.
Ja.
Mehr weiß ich nicht. Null.
Der Champions League-Modus seit dieser Saison, das ist eine Liga mit 36 Teams. Plätze 1 bis 8, also alle haben 8 Spiele. Es ist zufällig, du spielst nicht Hin- und Rückspiel in der Gruppenphase, sondern du hast 8 Spiele, 8 Gegner und das wird ausgelost. Die ersten 8 qualifizieren sich bereits sicher fürs Achtelfinale. Die Plätze 25 bis 36 sind sicher raus. Die Plätze 9 bis 24 spielen die restlichen Achtelfinaltickets in einem Mini-Playoff, also in so einer Art 16. Finale. Da geht's dann nach Seeding, beziehungsweise da gab's dann noch so eine Mini-Auslosung. Das wird dann ein bisschen kompliziert. Du triffst Platz 9, Platz 10, Platz 23, Platz 24. Und da wird dann quasi noch so eine kleine Mini-Auslosung. Aber im Grunde ist es 9 gegen 24, 10 gegen 23, 11 gegen 22 und so weiter. Wie wir das aus der NBA kennen, Seeding-System. Und da war es tatsächlich so, dass der höhere Seed in diesen 16. Finals, in diesen Pre-Playoff, wie man es auch nennen möchte, hatte der höhere Seed immer das zweite Spiel, das Rückspiel zu Hause. Und selbst im Achtelfinale, als dann die Plätze 1 bis 8 wieder ins Spiel kommen, hatte immer der höhere Seed das Rückspiel zu Hause. Hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass das so war. Und ab dem Viertelfinale dann nicht mehr. Da wird dann komplett frei ausgelost.
Genau. Hm.
Und der Hauptgrund für diese Diskussion damals im Fußball und das dann letztendlich auch diese Auswärtstorregel, das hast du richtig beschrieben vorher, früher war es so, bei Gleichstand über Hin- und Rückspiel ist das Team weitergekommen, das mehr Auswärtstore erzielt hatte. Mhm. Und dann kamen genau diese Konstellationen zustande. Scheiße, es steht 4-4 nach Hin- und Rückspiel. Aber das eine Team hat mehr Auswärtstore, deswegen, oder es steht 4-3 für das eine Team und das hat mehr Auswärtstore. Das reicht uns nicht, das 4-4 noch zu machen, sondern wir brauchen jetzt 2 Tore, um das auszugleichen.
Die Bayern haben, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, gegen Manchester United gespielt. Sie haben das Hinspiel in München gehabt. Das war ein Viertelfinale. Ich möchte sagen, das war 2011, 12.
War das dieses legendäre Tor von Robben? Ja, das war 2010.
Und sie haben im Hinspiel haben sie 1-0 geführt, dann 1-1 und dann hat, ich will sagen Gomez oder so, dann das 2-1 gemacht, spät im Hinspiel in München. So, 2-1 zu Hause. Und dann haben sie innerhalb von 20 Minuten im Theater der Träume, im Old Trafford, 3 bekommen. Da hat Nani, ich glaube, 2 gemacht, irgendwie sowas. Nach 20 Minuten stand es 3-0. Und dann hat die Pferdelunge, Olic, hat kurz vor der Pause den Anschlusstreffer geleistet. Und es war, als dann United natürlich 3-0 geführt hat, nach 20 Minuten war so, ja, fuck. So, aber weil die Bayern quasi 2-1 zu Hause gewonnen haben und United ja nur einen Aussetzer gemacht hat, wusste man, den Bayern reichen 2 Tore, wenn United keins mehr schießt. Und dann reicht dieses 3-2. Das würde heute nicht mehr reichen. Dann würde es heute, nehme ich mal an, in die Verlängerung gehen. Und dann hat Olic das Tor gemacht dann kurz vor der Pause. Und dann wusste man, okay, die Bayern brauchen 1. Und dann, weiß nicht, 78. Minute oder sowas. Eck Ribéry. Und dann Robben mit einem der legendärsten Tore in der Geschichte des Fußballs. Oh, und dann haben die Bayern das Ding 3-2 verloren in Manchester. Und dementsprechend sind sie dann weitergekommen. Und hätten die Bayern sogar noch ein 3-3 gemacht, dann hätte United 5 machen müssen. Also für jedes Tor, was die Bayern dann noch gemacht hätten, hätte Manchester 2 Tore machen müssen aufgrund dieser Auswärtstorregel. Das ist nur kurzer, also wenn es jetzt irgendwelche Bayern-Hasser gibt, dann tut's mir leid, dass es jetzt in dieser Folge so ein großes Thema geworden ist, aber vielleicht haben wir auch ein paar Bayern-Fans dabei, die sich jetzt ähnlich wie ich zurückerinnern an diese legendäre 2010 bis 14 Ära.
Naja, an die Bayern-Fans könnte ich natürlich jetzt noch das andere legendäre Duell mit Manchester United in der Champions League anbringen. Aber das möchte ich euch, liebe Bayern-Fans, natürlich jetzt nicht antun. Meine Mutter schwört, dass ich im Mutterleib, im Babybauch gekickt habe in dem Moment, als Ole Gunnar Solskjaer das 2-1 gemacht hat.
Ich war schon auf der Welt, glaube ich. Wann war das? 99?
Das war 99, ja.
Ja. Ich habe schon miterlebt, es war sehr traumatisch.
Genau. Wachst du heute noch mit Albträumen auf?
Ja, genau.
Worauf ich hinaus wollte, der große Kern dieser Diskussion und was dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass diese Regel abgeschafft wurde, ist, dass der Nachteil für Auswärtsteams, was den Rahmen angeht, die Umstände, einfach heutzutage viel, viel kleiner ist als damals. Und da reden wir vor allem, und das gilt auch für die NBA, da reden wir über Travel, was ja in der NBA ein großes Thema ist, weil du innerhalb der USA und von Ostküste nach Westküste und Zeitzonen und pipapo. Das ist im europäischen Fußball in der Regel, außer du musst irgendwie nach Bulgarien für irgendein Conference League Spiel, ist das gar kein so großes Ding, aber trotzdem. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du in deiner Stadt bist und zu Hause bist im Bett mit deiner Frau und deinen Kindern oder, was ja die meisten Profimannschaften machen im Fußball und auch im Basketball, am Abend, im Basketball weiß ich nicht, aber im Fußball auf jeden Fall, am Abend vorm Spiel zumindest in deiner Stadt, wenn die Bayern am nächsten Tag ein Spiel haben, dann sind sie am Freitagabend schon in München in einem 5-Sterne-Hotel und treffen sich da und so. Aber trotzdem, du bist zu Hause, du hast diese Anreisestrapazen nicht, du musst nicht in einem Hotel schlafen, du musst nicht wahrscheinlich im Falle der NBA durch die Zeitzonen, durch die Zeitverschiebung, durch Jetlag, durch, wenn du ein Spiel hast in einer Stadt und dann aber 2 Tage später schon wieder ein Spiel in der nächsten Stadt, ist es ja oft so, dass du nach dem Spiel noch direkt in den Flieger steigen musst und in die nächste Stadt fliegen musst. Das ist natürlich schon immer noch ein Faktor, aber im Vergleich zu den 80ern und 90ern und 70ern, wo du noch nicht wunderbare Privatjets oder erste Klasse Flüge hattest oder wo du noch nicht die allerweichesten Betten im 5-Sterne-Hotel hattest, wo einfach diese Reisestrapazen und die Auswirkungen auf Regeneration und auf Vorbereitung viel, viel, viel ungünstiger waren, als das heutzutage der Fall ist. Da hat sich einfach sehr viel geändert. Und deswegen, und das ist sicherlich einer der Faktoren, weswegen der Heimvorteil immer kleiner wird über die Jahre. Und das war damals für diese Regeländerung in der Champions League zum Beispiel einer der Hauptdiskussionspunkte.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wie angenehm Reisen und Auswärtsübernachten ist für die Auswärtsteams, das hat sicherlich einen ganz, ganz großen Einfluss auch darauf, dass sie besser spielen. Ich hatte es ja auch mal in einer Headline vor einer ganzen Weile gesagt gehabt, gerade, dass Auswärtsteams sehr gut spielen gegen die Lakers und Knicks generell, aber auch sehr, sehr gut vor allem spielen zu diesen Mittagsgames, weil da ist es fast ja schon ein Nachteil für die Spieler, wenn sie Heimspiele haben, weil die Lakers und Knicks Practice Facilities so weit weg sind. Und in New York schlafen die meisten Auswärtsteams in diesem Hudson Yards Komplex. Das ist vielleicht 5 Minuten weg vom Madison Square Garden. Und dann hast du halt da dann dein Shootaround. Das Hotel ist direkt an der Arena, während du, wenn du ein Knicks-Spieler bist, wahrscheinlich relativ weit weg wohnst von der Arena, weil du eher guckst, dass du in der Nähe der Practice Facility vielleicht bist, weil du halt einfach deutlich mehr in der Practice Facility bist als in der Arena. Das heißt, bei diesen krassen Beispielen, das hatte ich ja damals auch runtergebrochen anhand von Statistiken, kann es sogar hilfreich sein, als Auswärtsteam in einem Hotel zu schlafen, was in der Nähe von der Arena ist. Kleiner Unterschied vielleicht vom Fußball zum Basketball, und danach können wir, denke ich, auch wieder uns hier auf die NBA fokussieren, ist, und berichtige mich gerne, wenn ich falsch liege, zumindest bin ich mir relativ sicher, dass es vor 10 Jahren noch so war. Fußballteams können sehr, sehr viel mehr und variabler darüber entscheiden, wie die Rahmenbedingungen in ihrer Arena aussehen. Basketballparkett sind immer gleich groß. Die Dreierlinie ist immer weit, gleich weit weg vom Korb. Die Maße des Feldes sind immer genau gleich und die Parkettböden sind Standard. Beim Fußball kannst du, meines Wissens, deinen eigenen Rasen nehmen. Der hat sicherlich auch irgendwelche Regularien und Vorschriften, aber der Rasen ist nicht gleich in allen Champions League Stadien. Und es gibt, meines Wissens, auch einen Spielraum bei der Breite des Spielfeldes. Ich hatte nämlich damals einen Artikel gelesen, wie die bei Manchester City in ihrer topmodernen Milliarden Facility dann extra den Rasen vom Camp Nou nachgebaut haben, um sich halt vorzubereiten auf das Game oder die Games gegen die Guardiola, Messi, Barcelona Teams. Und wenn du dann natürlich, wenn natürlich dann dein Rasen oder das Feld in deiner Heimarena irgendwie, keine Ahnung, 10 Meter breiter ist oder 10 Meter weniger breit und du spielst da deine ganzen Heimspiele, dann bist du natürlich viel eher gewöhnt an die Umstände dort. Du kennst den Rasen besser bei dir als das Auswärtsteam, was sich dann vielleicht erst noch an die Bedingungen irgendwie gewöhnen muss. Wetter ist natürlich beim Fußball auch, dadurch, dass es draußen stattfindet, ein riesengroßer Faktor, wenn die Bayern dann irgendwann im Dezember immer zu irgendwelchen Champions League Auswärtsspielen sonst wohin nach Russland mussten, Zenit St. Petersburg, dann war das schon immer ziemlich krass. Da musst du natürlich erstmal generell mit der Lufttemperatur klarkommen, dass der Rasen verschneit ist. Generell die Rasenbedingungen bei den schlechteren Teams waren nicht so, wie die Bayern das gewöhnt sind in der Bundesliga. Das wird sicherlich heute auch noch so sein. Den besten Rasen gibt's in der Allianz Arena. Und das sind natürlich alles äußere Faktoren, Wetterfaktoren, weil es draußen stattfindet. Die Fans kommen unterschiedlich nah ran ans Spielfeld. In der Premier League sitzen die Fans direkt am Rasen. Teilweise in der Bundesliga ist da immer noch ein größerer Abstand da. Ganz andere Atmosphäre. Und wenn dann natürlich auch noch das Feld unterschiedliche Maße hat und der Rasen ein komplett anderer ist, die Tore sehen überall komplett anders aus, das kann schon auch darüber mitentscheiden, so gewöhnen und so in deiner gewohnten Umgebung zu sein. Das spielt dir, glaube ich, schon in die Karten als Heimteam. Und in der NBA hast du, klar, die Parkettböden sind alles was, aber das ist das gleiche Parkett, die gleichen Korbanlagen, die gleiche Shotclock, die exakt gleichen Maße, die gleichen Bälle, alles identisch, nur halt in anderen Designs. Und das ist, denke ich, schon ein Faktor. Habe ich jetzt hier irgendwelche Fehlinformationen verbreitet gerade?
Fehlinformationen nicht, aber der Effekt in der Praxis ist deutlich niedriger. Ich glaube wahrscheinlich auch als noch vor 10 Jahren. Also inzwischen ist es in der Bundesliga zum Beispiel standardisiert, dass ein Fußballfeld 105 auf 68 haben muss. In der UEFA, also auf europäischer Ebene, hast du theoretisch einen Spielraum. Da darf der Platz zwischen 100 und 105 Meter lang sein und zwischen 64 und 68 Meter breit, was natürlich einen großen Unterschied ausmachen kann, selbst wenn es nur ein paar Meter sind. Aber wenn du in die höchste also wenn dein Stadion in die höchste UEFA-Kategorie eingestuft werden soll, und das ist bei den allermeisten Clubs der Fall und vor allem bei allen Top-Clubs, dann gelten auch hier diese 105 auf 68. Was aber tatsächlich ein Ding ist, vor allem in Russland, in Schweden, in diesen nördlichen, entweder skandinavischen oder generell nördlichen Ländern, da ist es nicht selten, dass du auf Kunstrasen spielst in der Champions League, weil halt normaler Rasen bei den Temperaturen und den Witterungsbedingungen keine Chance hat. Also da gibt es schon, du hast prinzipiell schon recht, dass es im Fußball größere Unterschiede geben kann, aber gerade was die Platzgröße und vermutlich auch die Rasengegebenheiten, ich bin jetzt kein Gärtner, aber da gibt es schon relativ strikte Regularien. Interessanterweise im Eishockey zum Beispiel nicht. Die Schwenninger Wild Wings, das Eishockey-Team, das ich für den Schwarzwälder Boten oftmals betreue hier, sind das einzige Team im DEL und DEL2, also im Eishockey-Profibereich in Deutschland, die kleinere NHL-Regularien Eisfläche haben in ihrem Stadion. Also die NHL-Eisfläche ist ein bisschen kleiner als die, ich weiß nicht, wie der Weltverband, also der europäische Verband im Eishockey heißt. Zum Beispiel deutsche Eisflächen, europäische Eisflächen. Und da sind die Schwenninger das einzige Team. Also du hast wirklich, wenn du die Schwenninger Wild Wings bist, hast du wirklich einen krassen Vorteil, weil deine Eisfläche einfach kleiner ist als alle anderen in Deutschland. Und sich da natürlich Gegner drauf einstellen müssen, wenn sie zu dir kommen in deine Halle. Mhm. In die Helios Arena. Schöne Halle, wenn man das mal so sagen darf. Aber ja, hast du, glaube ich, prinzipiell recht. Es ist in der NBA tendenziell standardisierter als in anderen Sportarten. Was natürlich in der Theorie zumindest diesen Heimvorteil ein bisschen schwächer macht. Interessanter Outlier? Ja, was?
Und auch die Wetterbedingungen. Also wenn du jetzt nicht gerade in Denver spielst, wo die Luft eine andere ist, weiß nicht, ob es Leute mitbekommen haben, aber Denver, das ist eine Meile hoch, die Stadt gelegen, deswegen auch die Mile High City. Weiß nicht, die Nuggets, die lassen das nicht so raushängen bei ihrer ganzen Identity. Da, wenn man ganz genau hinschaut, kriegt man das am Rande mit, dass Denver die Mile High City ist, eine Meile hoch ist. Da sind natürlich ganz andere Luftverhältnisse. Ich glaube, das ist schon am ehesten noch ein Heimvorteil, weil die Nuggets-Spieler natürlich die Wetterbedingungen, die Luftbedingungen dort gewöhnt sind als jetzt die Thunder beispielsweise.
Nicht nur Nuggets, sondern auch Jazz übrigens. Also das ist auch wirklich statistisch belegbar, dass die Nuggets und die Jazz, weil Utah eben auch, oder Salt Lake City genau gesagt, auch sehr hoch gelegen ist. Das ist statistisch belegbar, dass die beiden in vielen Kategorien, wenn wir über Heimvorteil denken, so einen kleinen Outlier bilden.
Am Ende ist Salt Lake City einfach auch genau eine Meile hoch und die machen da aber nicht so ein großes Ding draus.
Lass mich kurz googeln.
Ist eh nicht. Aber LeBron hat das halt gesagt in dem Western Conference Finals 2023, dass das halt echt heftig ist von der Ausdauer her, dass dir dann schon eher mal die Luft weggeht als in anderen Städten. Und LeBron würde ja nie eine Ausrede finden für Niederlagen. Das ist nicht sein Stil. Das heißt, ich gehe mal stark davon aus, dass das wirklich ein riesengroßer Faktor auch sein muss. Sarcasm natürlich. Aber Teams reisen auch gerne schon ein wenig eher dann an, wenn sie in den Playoffs gegen Denver spielen, als sie das tun würden, wenn sie jetzt, keine Ahnung, in Detroit oder so spielen. Also entweder Miami, da reist du gerne schon ein bisschen eher an, oder LA, oder halt dann Denver, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Aber Teams reisen dann gerne schon ein wenig eher an in Denver, um sich an die Höhenluft und Wetterbedingungen zu gewöhnen, dass man dann auch High-Level-Basketball spielen kann für 48 Minuten. Wie sieht's denn aus in Salt Lake City?
Salt Lake City ist 0,8 Meilen hoch, also um es genau zu sagen, in Metern. Das sind 1320 Meter versus 1609 in Denver. Also, mein Gott, wegen den 300 Metern, jetzt führt euch mal nicht so auf. Ja, aber Salt Lake City auch mit Abstand die zweithöchste NBA-Stadt. Haben wir noch was von diesen kleineren Geschichten? Weil dann können wir gerne ansonsten zu dem Dreierding zurückkommen, weil das nicht nur Auswirkungen auf die statistische Varianz, da können wir jetzt gleich noch ein bisschen einsteigen, haben wir schon angeteasert, sondern die Dreierrevolution hat auch Auswirkungen auf einen anderen riesigen Faktor in Sachen Heimvorteil oder eben Auswärtsnachteil.
Lass uns da gerne gleich dazu kommen. Davor noch die Frage, denkst du, dass der Fakt, dass Fans einfach die T-Shirts nicht mehr tragen, dass das einen Einfluss hat in den Playoffs?
Ja, vielleicht nicht direkt, aber ich könnte es mir schon irgendwo vorstellen.
0,1%, also, ja.
Egal ob bei Freiwürfen, ich habe die offenen Dreier angesprochen. Sobald du als Basketballspieler oder generell als Sportler in deinen krassen Routinen drin bist und deine Muscle Memory reinkickt und du automatisierte Abläufe abrufen möchtest auf dem Feld, da kann jegliche, und wenn es noch so eine kleine Ablenkung ist, die dir ansonsten nicht unterkommt, und da würde ich sagen, wenn dann plötzlich 20.000 Fans in Gelb da sitzen, statt in verschiedenen Farben oder statt, wenn das dann so ein Einheitsbrei bildet, wenn dann plötzlich alles rund um dich gelb ist, das kann schon ein Faktor sein. Wir hatten es zum Beispiel beim In-Season-Tournament. Da haben sich viele Spieler über die Courts beschwert, dass die Farben zu grell waren, dass es sie einfach abgelenkt hat. Mhm. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass auch visuelle Einflüsse oder audiovisuelle Einflüsse, wenn es dann plötzlich mal viel lauter ist in der Arena, als du denkst, das hat sicherlich irgendwo einen kleinen unterbewussten Einfluss auf NBA-Spieler.
Ja, das denke ich auch. Dann lass uns doch mal zu diesem ganzen Dreier-Ding kommen. Wenn Teams Auswärtsteams mehr Dreier nehmen, gewinnen sie in dieser Saison in den Playoffs mehr Spiele, als sie verloren haben. Das lässt sich belegen. Und du wirst in diesem Artikel auch auf den Absatz gestoßen sein, wenn Auswärtsteams mindestens ein Dreier mehr treffen, wie dann ihre Siegquote sich im Verlauf der Jahre verändert hat. Ich kann das ja mal ganz kurz vorlesen und dann überlasse ich dir auch wieder das Feld, lieben gerne von 2011 bis 2014, also so in den Jahren, bevor diese Dreierrevolution so richtig reingekickt hat, gewannen Auswärtsteams, wenn sie mehr Dreier getroffen haben als ihr Gegner in jenen Spielen, trotzdem nur 46,2% dieser Spiele. Von 2016 bis 2019, also bevor die Playoffs dann anfingen, da in der Bubble gespielt zu werden, gewannen Auswärtsteams 55% schon der Spiele, in denen sie mehr Dreier getroffen haben als das Heimteam. Und seit 2022, also quasi seitdem wieder dann auch vor vollem Haus die Playoffs stattfinden, wenn wir uns zurückerinnern, 2020 an der Bubble, 2021 dann vor sehr wenigen Fans, gewinnen Auswärtsteams jetzt mittlerweile schon 60,9% der Spiele, in denen sie mindestens einen Dreier mehr gemacht haben als das Heimteam. Und das deckt sich auch mit dem, was wir in diesen Playoffs gesehen haben. Und in diesen Playoffs ist es halt besonders krass. Basically, das Team, was mehr Dreier trifft und eine bessere Dreierquote hat, gewinnt das Spiel. Egal ob zu Hause oder auswärts.
Ja. Das ist der direkte Impact von dieser ganzen Dreiergeschichte. In dem Artikel von Mike Volkanov ist ein Zitat von Steve Kerr drin, der über genau das Thema gesprochen hat. Der sagt, it feels like in the old days, it was much more of a grind-out two-point game. It just didn't feel like the opponent had as much of a chance to suddenly get hot and take over the momentum of the game. Tom Thibodeau hat was Ähnliches gesagt auf der PK nach dem zweiten Spiel, dass seine Knicks in Boston gewonnen hatten, bei dem sie in beiden Spielen davon profitiert haben, dass die Celtics ihre Dreier nicht getroffen haben und die Knicks eben besser ihre Dreier getroffen haben. Also per Definition ist Varianz die Abweichung von einem Mittelwert. Und wenn wir sagen, durch die Dreierrevolution ist viel mehr Varianz ins Spiel gekommen, dann betrifft das nicht nur den generellen Mittelwert, sondern betrifft es auch so einen Mittelwert wie Heimteams gewinnen mehr Spiele in der NBA, was über Jahre hinweg immer weiter zurückgegangen ist aus verschiedenen Faktoren, das haben wir ja eingangs gesagt, was aber trotzdem noch weiterhin der statistische Mittelwert ist, dass ein Heimteam auch selbst heute noch, obwohl das schwächer geworden ist, sagen wir mal 55% Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Und wenn aber durch die Dreierrevolution und durch das hohe Dreiervolumen, das hohe Dreier-Shooting, wir sagen es immer wieder, no lead is safe, du kannst das Momentum eines Spiels innerhalb von wenigen Sekunden, manchmal innerhalb von wenigen Minuten auf deine Seite bringen und Runs starten, dann ist das eine große Varianz und ein großer Faktor, der dazu führt, dass der erwartbare Outcome eben dann doch nicht eintrifft. Und wenn das über einen längeren Zeitraum immer wieder der erwartbare Outcome nicht eintritt, dann verändert sich ja auch der erwartbare Outcome irgendwann. Und das ist einer der ganz großen Faktoren, warum vor allem in den letzten 10 bis 12 Jahren, was sagen wir, wann hat die Dreierrevolution angefangen? 2013, 2014, 15, sowas rum?
15, 16 würde ich sagen.
Das ist ein großer Faktor, warum Heimteams sich immer weniger sicher fühlen können und warum Auswärtsteams, beziehungsweise generell gesprochen, warum beide Teams zu jeder Zeit die Chance haben, das Spiel auf ihre Seite zu reißen mit einem krassen Run und mit einem krassen Dreier-Shooting-Performance an dem jeweiligen Abend.
Ja, Dreier-Shooting hat sich zu dem Hauptfaktor entwickelt, ob Teams Spiele gewinnen oder nicht. Und klar, was du jetzt angesprochen hast vorhin, dass Teams in der Regel zu Hause besser treffen. Spieler treffen ihre komplett offenen Dreier in der Regel besser zu Hause. Aber auch das sind ja nur kleine Prozentwerte. Und bei der Frequenz der genommenen Dreier mittlerweile, wo du jetzt zum Beispiel Boston hast, die dann auf einmal 60 Dreier nehmen in dem Spiel, dann spielt es, glaube ich, jetzt aktuell gerade bei so einer kleinen Sample Size halt nicht die ganz, ganz große Rolle mehr. Und du hast es ja heute Nacht dann gesehen. Du hast OKC, die dann auf einmal nichts getroffen haben. Und Denver bekommt dann halt auf einmal krasses Shotmaking von reihenweisen Spielern wie Michael Porter Jr. auf einmal. Und das entscheidet halt natürlich dann auch darüber mit, wie dieses Game läuft. Weil wenn beide Teams normal getroffen hätten, so weiß nicht, 35-36%, dann hätte es diese knappe Crunch-Time halt gar nicht erst gegeben. Und ich fand es halt sehr schön, was Steve Kerr da gesagt hat, dass es halt früher war es sehr, sehr viel umkämpfter und wie hat er es beschrieben? in seinem Zitat, es war much more of a grind out 2-Point Game und finde, da haben die Fans eventuell auch noch so ein bisschen größeren Einfluss gehabt, wenn es halt mehr auf Hustle ankommt, wenn generell weniger gescored wird, wenn es immer wieder auch mehr so um 2-Point-Scoring als um 3-Point-Scoring geht. Mhm. Mein Bauchgefühl ist zumindest ein bisschen, dass vielleicht Fans da ihr Team noch eher mitreißen konnten, als jetzt, wo Dreier geballert werden ohne Ende. Am Ende kannst du mit 20 Punkten führen, dann treffen die Spieler des Gegners auf einmal wieder alle möglichen Dreier und dann ist das Game auf einmal wieder offen oder man kann genauso gut halt auch wegziehen und das Teams halt nicht mehr so wirklich, ähnlich wie Defenses, ganz, ganz groß beeinflussen können, wenn der Gegner halt heiß läuft. Wenn nicht mal Defenses groß was dagegen machen können, wenn Gegner einfach ihre ganzen Dreier treffen, dann können halt die Fans noch viel weniger Einfluss damit darauf haben. Und früher, wo es, und wir hatten ja neulich in der Folge auch drüber geredet, wie wichtig ist denn überhaupt noch Defense? Kann Defense überhaupt noch Championships gewinnen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Defense und wie die Crowd quasi so ein Spiel mit beeinflussen kann, dass das so ein bisschen zusammenhängt. Wenn schon Defense in vielen Stellen nicht mehr reicht, dann reicht halt die Crowd erst recht nicht. Das ist so ein bisschen so mein Bauchgefühl. Und vielleicht noch den letzten Punkt, den ich anbringen würde. Und auch das ist schon mal ein Verweis auf eine Folge, die wir zu späterer Zeit mal aufnehmen, eventuell sogar auch noch in diesen Playoffs. Dieses ganze Rollenspieler-Ding ist eine alte Weisheit im Basketball. Rollenspieler treffen besser zu Hause als auswärts. Aber das ist ein Zitat aus einer Zeit, wo Rollenspieler noch nicht so gut waren, wie sie es heute sind. In dieser Folge, die wir später mal aufnehmen werden, werden wir darüber reden, wie sich die Rolle von Rollenspielern entwickelt hat in den letzten Jahren, der Wert von Rollenspielern, ob es überhaupt noch wichtig ist, den besten Spieler der Serie zu haben oder ob viele gute Rollenspieler nicht vielleicht auch reichen in dem richtigen Setting und dass Rollenspieler einfach super viel von dem auch heute schon können und ersetzen, was du halt früher nur von Stars bekommen hast. Und das spricht vielleicht auch so ein bisschen für das generelle Level in der NBA. Egal ob Stars oder Rollenspieler, die sind so gut, die lassen sich auch häufig dann nicht mehr aus der Fassung bringen von irgendwelchen Fans oder von irgendwelchen Rahmenbedingungen oder ob sie in der Nacht in ihrem eigenen Bett geschlafen haben oder nicht. Das Talentlevel in der NBA ist so dermaßen groß, das sind Stone Cold Killer, die da teilweise rumlaufen. Das sind Leute, die unfassbar gut sind in dem, was sie machen. Und das war vor 20 Jahren auch schon so, aber gerade offensiv sind die Spieler so viel besser und lassen sich weniger ablenken von dem, was passiert und können äußerliche Faktoren, denke ich, sehr viel besser ausblenden, als das noch früher der Fall war. Dass es häufig auch für den achten Mann deines Teams keine große Rolle mehr spielt, ob er zu Hause spielt oder auswärts spielt. Die erledigen den Job in vielen Fällen, können das, was sie können, abliefern unter egal welchen Bedingungen. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der sich geändert hat in den letzten 10, 20, 30 Jahren in der NBA.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das stimmt, ja. Klar,
wäre eine Theorie.
Rollenspieler. Ich hätte noch, also einen Punkt habe ich noch und ich habe vorher schon angeteasert, okay. Das hängt sehr eng mit der Dreierrevolution zusammen und das ist vielleicht, und es gibt Statistiken, die das sogar behaupten, der größte Punkt in Sachen Heimvorteil. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass du das nicht auf dem Schirm hast, dann kann ich nämlich dir genauso die Augen öffnen, wie mir vorhin die Augen geöffnet wurden, als ich das gelesen habe. Hast du eine Idee, wovon ich spreche?
Gar keine.
Perfekt. Je mehr Dreier genommen werden, umso weniger Einfluss auf das Spiel haben die Schiedsrichter. Und
okay. Es
ist statistisch belegbar. Es gibt zum Beispiel, das habe ich mir rausgeschrieben, fand ich besonders schön.
Dass Schiedsrichter sich beeinflussen lassen von den Fans?
Yes. Zwischen 2015 und 2019 in den Last Two-Minute Reports ist rausgekommen, dass 56% der falschen Calls dem Heimteam zugute gekommen sind. Und das war was anderes. Ich habe ehrlich gesagt, das habe ich in einer Studie gelesen, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, wie diese Zahl zustande kommt, aber ich möchte sie jetzt trotzdem einfach mal zum Besten geben. Eine Studie hat ergeben, dass in der NBA pro Spiel dem Heimteam 2,5 Punkte durch vorteilhafte Schiedsrichterentscheidungen zugeschrieben werden. Und das ist weniger geworden. Erstens, natürlich im Zuge der Dreierrevolution. Es gibt weniger Fouls, es gibt weniger Battles direkt am Ring im Vergleich zu diesem Grind-Out-Two-Point-Game, das Steve Kerr beschrieben hat von früher. Und die Schiedsrichter haben heutzutage einen viel, viel geringeren Einfluss mit ihren Entscheidungen auf das Spielgeschehen. Und Schiedsrichter, und das ist super menschlich, werden beeinflusst. Und das ist auch etwas, was ich aus dem Fußball kenne. Auch da ist es statistisch belegbar. Schiedsrichter neigen dazu, wenn auch nur minimal und wenn natürlich auch unterbewusst, hoffentlich, und nicht irgendwie bewusst oder durch andere monetäre Anreize angetrieben. Schiedsrichter neigen dazu, dem Heimteam Vorteile zu verschaffen mit ihren Entscheidungen. Und das ist vielleicht minimal. Das ist hier mal ein 50-50-Call. Das ist da mal eine unglückliche Fehlentscheidung oder eine Out-of-Bounds-Fehlentscheidung oder was auch immer. Und dieser Effekt von dem Einfluss von Schiedsrichtern auf das Spiel und dementsprechend dann auch von dem Einfluss von in Richtung des Heimteams biasten Schiedsrichtern auf das Spiel ist viel, viel kleiner geworden. Erstens durch Dreierrevolution, zweitens dadurch, dass wir heutzutage mit Challenges und so weiter einfach ein bisschen bessere Möglichkeiten haben, Fehlentscheidungen zu verhindern. Und drittens wahrscheinlich auch einfach, weil die Refs besser geworden sind.
Also ja, genauso wie Spieler besser werden. Das wollte ich noch sagen.
Genauso wie Spieler besser werden, Coaches besser werden, Front Offices besser werden, auch Referees sind besser geworden, vermutlich über die Jahre. Das ist ein riesengroßer Faktor. In einer Studie habe ich gelesen, dass das bis zu 75% von dem, was wir als Heimtorvorteil verstehen würden, ist auf Schiedsrichter zurückzuführen. Weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde. Das hört sich ein bisschen krass an. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Faktor. Das steht fest. Und der ist durch die Dreierrevolution in den letzten Jahren und durch die anderen kleineren Faktoren immer kleiner geworden. Und du bist ja bekannt als jemand, der ständig den Schiedsrichtern die Schuld gibt für Niederlagen der
Lakers. Immer. Also gerade wenn es um meine Lakers geht, da kenne ich gar nichts. Also das hat dann in vielen Fällen mit den Schiedsrichtern zu tun. Don't even get me started, was die Schiedsrichter in Runde 1 gemacht haben gegen die Minnesota Timberwolves. Das wäre Lakers in 5 geworden. Hätten die Refs einfach einen normalen, nicht mal unbedingt einen guten, normalen Job gemacht. Nein, Spaß beiseite. Ich werde jetzt auch nicht damit anfangen, irgendwie die Refs. So generell dieses ganze Schiedsrichter-Ding, es ist immer schwierig. Schiedsrichter werden ständig kritisiert und gerade so bei Einzelentscheidungen, wenn man sich das dann anguckt und wir das Videobeweis und sowas alles haben, dass man dann sagt, okay, krass, wie kann man das nicht sehen, bla bla bla. Aber ich finde es immer schwierig, da irgendjemanden zu kritisieren, wenn es nicht irgendwie etwas gibt, was man jetzt als Maßstab irgendwo festmachen kann. Also Schiedsrichter werden kritisiert, aber wissen wir denn vielleicht einfach nicht, ob es besser geht? Also wenn ich halt irgendwie jemanden kritisiere und dann vergleiche, gucke, wenn meine Mama kritisiert mich für meine Schulnoten, bringt dann als Beispiel, dass meine Schwester ja nur Einsen hatte. Das ist natürlich dann relativ easy sozusagen, ja, gucke dir an, was sie gemacht hat. Aber das kannst du halt bei Schiedsrichtern nicht machen. So, ich tue mich dann immer schwer, irgendwie jemanden zu kritisieren, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob es überhaupt besser geht. Vielleicht ist das, was die NBA-Schiedsrichter machen, und sehr wahrscheinlich ist es so, einfach das Bestmögliche, was ein Mensch pfeifen kann in so einem Spiel wie Basketball. Und deswegen tue ich mich umso mehr schwer, hier irgendwie Schiedsrichter zu kritisieren, verantwortlich zu machen. Klar, man kann sich immer Szenen rauspicken, wo Refs etwas hätten sehen müssen und hier irgendwelche Verschwörungstheorien damit zusammenhängen müssen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass die NBA-Referees sehr gut sind in dem, was sie machen und dass es vielleicht an vielen Stellen auch einfach nicht besser geht für einen Menschen, der ja natürlich auch seine Limitationen macht und auch Fehler macht und keine Maschine ist, da so ein NBA-Spiel zu pfeifen. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, ein NBA-Spiel zu pfeifen. Absolut. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Absolut.
Und deswegen sollte man sich da vielleicht mit der Kritik auch immer mal ein wenig zurückhalten. Vielleicht geht es auch einfach nicht besser. Aber also, ja, sehr, 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 sehr guter Punkt. Gar nicht so auf den Schirm gibt. Also deswegen ist es ja auch schön, in so einem Podcast dann darüber zu reden, weil kommt jetzt nicht so oft vor, aber ab und zu lerne ich dann auch doch noch was von dir. Deswegen freut mich das sehr, das mit dir in einem Podcast. Weil ich überlege mir mal, mache ich das als YouTube-Video, mache ich das als Podcast? Also nicht, dass ich dir der das alleine entscheidet, aber bei vielen so Themen denke ich mir, okay, komm, schlage ich Lorenzo das vor, als Podcast-Thema zu machen oder mache ich es einfach direkt auf YouTube. Und das ist halt so ein Thema, was sich halt vor allem in so einem Podcast-Format sehr gut angeboten hat, weil man in die Diskussion reingehen kann und weil man vielleicht noch irgendwas mitbringt, was der andere so gar nicht auf dem Schirm hat und weil man halt dann auch schnell vielleicht abdriften kann in eine Fußballdiskussion, was jetzt so in einem YouTube-Video wahrscheinlich auch nicht entstanden wäre. Deswegen sehr, sehr cool. Ich finde, ich gehe auch klüger raus aus dieser Aufnahme, als ich noch reingegangen war, und das ist dann natürlich nicht nur cool für die Hörerinnen und Hörer, sondern auch für uns beide, möchte ich jetzt mal sagen.
Ich glaube, ein schöneres Schlusswort für die heutige Folge finden wir nicht mehr. Lass uns gerne den Sack zumachen. Aber wie immer natürlich. Du hast noch eine Trivia für uns dabei, beziehungsweise für mich vor allem.
Ich habe eine aktuelle Trivia-Question aus diesen Playoffs, und zwar beschäftigt sich die mit der Clutch-Time-Performance. Clutch-Time, letzten 5 Minuten eines Games mit mindestens 5 Punkten Unterschied zwischen den beiden Teams. Und zwar gibt es 8 Spieler, die bisher in diesen Playoffs mindestens 10 Versuche aus dem Feld genommen haben in der sogenannten Clutch-Time. SGA, okay. Und das ist der aktuelle Aufhänger, rankt auf dem allerletzten Platz mit 18,2% Field Goal Percentage. Wir nehmen jetzt hier mal ausnahmsweise die Field Goal Percentage bei dieser Frage, von der wir normalerweise nicht allzu viel halten und die wir jetzt auch nicht so oft benutzen, weil sie nicht wirklich aussagekräftig ist. Aber in dem Fall, wenn du so schlecht triffst, dann ist die schon sehr aussagekräftig. 2 von 11 Clutch-Würfe trifft SGA bisher in diesen Playoffs, 0 von 4 Dreiern und 2 von 7 Zweiern. Nenn mir bitte die anderen 7 Spieler, und wenn du richtig gut bist, dann sogar ihre genaue Prozentzahl. Nein, natürlich nicht die genaue Prozentzahl, aber vielleicht, wer sich da oben anordnet, vielleicht kannst du ja ein kleines Ranking zusammenstellen und gucken, dass du so viel wie möglich dieser 7 Namen hinbekommst.
Es war nicht per Game, ne? Es war mindestens 8 Field Goal Attempts.
Okay. Mindestens 10.
Ah, mindestens 10, okay. Da wird der Joker wahrscheinlich dabei sein, und ich könnte mir vorstellen, er wird auch weit oben sein.
Der Joker ist nicht weit oben. Der Joker rankt auf Platz 5. Also im Mittelfeld mit 30,8%, 4 von 13, nicht wirklich berauschend.
Okay. Okay. Es ist natürlich eine interessante Überlegung. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus sofort Donovan Mitchell gesagt, aber wahrscheinlich, also die Cavs hatten ja auch nicht wahnsinnig viele Clutch-Possessions.
Ja, Mitchell nicht mit drin.
Ja, deswegen, na, Brunson vermutlich in der Pistons-Serie und jetzt dann auch gegen die Knicks.
Brunson rankt, was die Field-Goal-Percentage angeht, auf Platz 2 mit 40,6%. Trifft,
wow,
13 von 32 Klatschwürfe. 13 rankt natürlich auf Platz 1 bei den
Field Goals. Ich lache gerade eher über die 32.
Ja, ja, also von den Field Goals made ist er auf Platz 1 mit 13. Der nächste hat 6. Also mehr als doppelt so viele, wow, wie Platz 2. Die 32, da gucke ich, Platz 2 hat 14.
Alter.
Field Goals attempted.
Das ist crazy. Brunson hat mehr als doppelt so viele Clutch-Field-Goal-Attempts als der nächstbeste.
Und er hat einen weniger gemacht als der nächstbeste attempted.
Wow. Wow, wow, wow.
Deswegen möchtest du nicht in eine Crunch-Time gehen gegen die New York Knicks.
Ist Curry dabei?
Curry ist nicht dabei. Du, okay, hast jetzt Platz 8, 5 und 2.
Okay, wer hatte denn noch viele... Edwards?
Nope.
Harden?
Nope.
Kawhi?
Nope.
Alter, Luca?
Auch nicht. Es waren halt nur 2 Games aus dieser Clippers-Nuggets-Serie so richtig knapp. Das hatte ich ja in meiner Headline gesagt. Die Nuggets haben jetzt 4 dieser crazy knappen Spiele gehabt.
Naja,
haben halt,
stimmt,
alle 4 gewonnen. Also in dieser Clippers-Serie waren halt auch nur 2 mit drin. Halliburton ist auf Platz 1. Halliburton mit 42,9%, okay, trifft 6 von 14.
Wie viele fehlen mir dann jetzt noch?
Also du hast den 1., den 2., den 5. und den 8. habe ich dir gegeben. Also fehlt dir Platz 6 und 7 und 3 und 4.
Na, ist mit Murray noch ein weiterer Nugget dabei?
Mhm, und Murray ist nicht mal nur der einzige Nugget. Murray auf Platz 3 mit 4 von 11.
Ja gut, Aaron Gordon hat ja allein schon 2 Game Winner. Dann hat er wahrscheinlich noch mehr.
Nee.
Dann MPJ?
Nope.
Aber es ist noch ein Nugget dabei.
Ja.
Westbrook?
Ja, 3 von 10.
Wow.
Rankt hier auf Platz 6.
Okay, krass. Ich versuche mich gerade zu überlegen, waren denn diese 5 Bucks-Games, waren die alle nicht wirklich, nope, knapp, ne? Sonst würde ich vielleicht Richtung Giannis denken. Aber Giannis ist es nicht, ne?
Giannis ist es nicht. Du musst jetzt auch nicht unbedingt an gut denken.
Ja, ja, schon.
Nur
wahrscheinlich wird ein Rocket dabei sein. Jalen Green?
Nope.
Aber ein Rocket?
Nein.
Ha. Huh.
Einer ist schon raus, einer ist noch dabei. Einer ist okay. Hat gute Playoffs gespielt, obwohl er schon raus ist, und der andere ist nicht okay.
Ah, Cade.
Cade, genau, 4 von 12.
Und der andere ist nicht okay, ist noch dabei. Tatum.
Genau. Tatum, ja, okay. 2 von 10.
Sehr schöne Frage, hat mir gut gefallen.
Danke.
Freunde, das soll es gewesen sein. Hat mindestens genauso viel Spaß gemacht, wie ich mir erhofft hatte vor der Folge. Wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende. Viel Spaß bei NBA Basketball. Heute Abend und morgen, also beziehungsweise für euch dann nur noch heute Abend. Und hoffentlich hattet ihr gestern Abend. Alles Gute zum Muttertag an alle Mamas da draußen.
Oh ja.
Wir hören uns ganz bald in alter Frische wieder. Und zwar sowohl im Supporter-Feed, da wollen wir auch noch schöne Dinge rausballern in der kommenden Woche. Und natürlich auch hier im öffentlichen Feed. Da ist jetzt nicht langsam mal wieder ein Mailbag dran, meine ich, im Hinterkopf zu haben?
Ja, die nächste öffentliche Folge wird dann wieder ein Mailbag.
Ja, dann machen wir das doch nächste Woche. Überlegt euch gerne schon mal eure Fragen und dann werden wir die nächste Woche wieder beantworten. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Wir sind hier richtig im Playoff-Grind, wie ihr hoffentlich merkt und zu schätzen wisst. Dankt es uns doch gerne mit Feedback, mit lieben Nachrichten oder mit einer Supporter-Mitgliedschaft bei patreon.com/doublestepback. Da freuen wir uns riesig drüber. Sind in letzter Zeit einige neue Gesichter mit dazugekommen. Wir steuern auf die 200 Members zu. Helft uns gerne dabei, diesen Meilenstein zu knacken. Und ja, bis bald, Freunde. Viel Spaß bei den Playoffs, Baby. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.